Das Lesen aus dem Neuen Testament. Und zwar schlagen wir den ersten Petrusbrief auf. Lesen einige Verse aus Kapitel 4, 1. Petrus, Kapitel 4, Abvers 7. Ersten Petrus 4, Abvers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes, wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesum Christum, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Soweit das Wort des Herrn. Wir haben gerade gesungen, Freude, die nie vergeht. In der Welt gibt es viel Freude. Solche, die vergeht und solche, die nicht vergeht. Und wenn wir Jesus in unserem Herzen erfasst und erfahren haben, stellen wir uns dann eben auch auf die Seite ein, die Jesus Christus uns gibt als solche, die dann eine bleibende Freude empfangen haben. Nun, hier haben wir gelesen in diesem Abschnitt, dass nahe gekommen sei das Ende aller Dinge. Wissen wir das eigentlich, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist? Die Bibel teilt uns diesen Tatbestand durch Petrus mit. Gott lässt uns durch Petrus, indem Gott Petrus benutzt, sagen, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist. Hier geht es nicht einfach darum, dass wir etwas wissen, sondern dass wir unser Leben auf diesen Tatbestand einstellen. Dass wir unsere ganzen Lebensbeziehungen einstellen auf diesen einen Punkt. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Und wir könnten fragen, welche eine Wirkung hat nun diese Aussage des Wortes Gottes auf dich, auf dein Herz? Was sind die Schlussfolgerungen, die wir ziehen aus der Mitteilung Gottes, dass jenes Ende aller Dinge nahe gekommen ist? Es ist auch ein großer Unterschied, ob wir diese Aussage des nahen gekommenen Endes aller Dinge als eine Lehre betrachten oder gar als eine These oder als eine Wirklichkeit, die sie ist. Es kommt überhaupt darauf an, welch eine Beziehung wir zum Wort Gottes einnehmen. Gott redet und Gott hat geredet durch Jahrtausende, um den Menschen Rettung zu schaffen. Aber das ganze Reden Gottes nützt nichts, wenn wir uns nicht auf das Reden Gottes einstellen. Wenn wir es nicht aufnehmen, wenn wir es nicht erfassen und danach tun. Gott redet für solche umsonst. Die Bibel geht sogar noch weiter, dass ihnen das Reden Gottes zum Gericht wird, wenn sie es wissen, dass Gott geredet hat und sie tun nicht danach. Das Reden Gottes verpflichtet uns hinsichtlich des Tuns. Glauben wir, dass dieses Reden Gottes hinsichtlich des nahen Endes eine Wirklichkeit ist? Glauben wir dies nur als eine der vielen Wahrheiten, die wir in der Bibel, in Gottes Wort enthalten finden? Wenn dem so ist, so wird unser Lebenswandel, um den es ja dann geht, kaum davon berührt sein. Gott will nicht nur an unseren Herzen erfahren, dass wir diese Aussage für eine der Wahrheiten Gottes halten. Unser Lebenswandel dürfte dann kaum davon berührt werden. Ist es aber so, dass es uns eine Tatsache wird, dass wir zum völligen Bewusstsein kommen, was Gott in dieser Aussage uns überstellen will, so wird unser ganzes Leben danach gestaltet sein, ausgerichtet sein. Wir wollen es uns so vorstellen, wenn wir wüssten, dass der Jesus morgen Nachmittag um 14.30 Uhr kommen würde, dann würden wir wahrscheinlich in vielen Dingen unserer persönlichen Entscheidungen, in vielen Dingen unseres persönlichen Lebens großzügig verfahren hinsichtlich unseres Rechts. Wir würden plötzlich gar nicht auf unserem menschlichen Recht pochen, weil wir sagen, morgen Nachmittag um 14.30 Uhr ist sowieso alles. Wie würden wir nun diese Zeit herumbringen, wenn wir wissen, es ist nur noch anderthalb Tag? Würden wir uns mit den Dingen dieses Lebens, mit den nichtigen Dingen des Lebens verflechten? Oder würden wir allein das Augenmerk darauf richten, Gott zu begegnen, weil das Ende aller Dinge naht? Gott hat gesagt, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist, und wie sieht nun unser Wandel aus? Entspricht dieser Aussage Gottes auch unserem Wandel? Sieht Gott uns in dem Wandel, in dem er seine Aussagen des Wortes aufgerichtet hat? Wenn das nicht so ist, dann machen wir Gott zum Lügner, weil wir sein Wort nicht für die Wahrheit halten, die es ist. Dann werden wir ganz gewiss das Recht Gottes suchen, wenn wir wissen, der Herr Jesus käme morgen Nachmittag um 14.30 Uhr. Nun, der Apostel ermahnt uns, angesichts des Endes an ganz wichtige Dinge, die er uns gleichsam auf die Herzen binden will, damit wir sie ja nicht nur vergessen, sondern damit wir sie auch immer zur Ausübung bringen. Und zwar erinnert er uns an wichtige Dinge, soweit das Ende aller Dinge, von denen hier geredet ist, auch für uns Realität geworden ist. Das heißt, solange alle Oberflächlichkeit in der Begegnung seines Wortes aus unseren Herzen hinausgetan ist und wir Gott ernst nehmen, sein Problem, dass Gott uns ernst nimmt und wir nehmen Gott nicht ernst. Dieser Tatbestand, dass wir Gott nicht ernst nehmen, führt Millionen von Menschen in die ewige Verdammnis. Der Tatbestand, dass Gott uns ernst nimmt, lässt Millionen Menschen in die ewige Verdammnis kommen. Nur solche sind errettet, die Gott ernst nehmen und die sein mahnendes, aber auch zugleich liebendes Wort in ihren Herzen aufnehmen. Ihnen wird es wahrhaftig zum Segen gereichen, soweit sie danach tun. Diese wichtigen Dinge, die uns der Apostel mitteilt, sind: So seid nun besonnen, das ist das Erste. Seid besonnen. Gerade deshalb, weil wir wissen, dass das Ende aller Dinge ganz nahe gekommen ist, sollten unsere Entscheidungen, sowohl die Entscheidungen, die die Welt treffen oder betreffen, als auch jene Entscheidung, die unser Geistesleben betreffen, unter größter Besonnenheit finden. Nicht, dass es so ist, dass wir unbesonnen Entscheidungen treffen, in einer Unbesonnenheit was das Wort des Herrn uns darin verurteilt. Dass wir nicht in der Gesinnung Jesu entscheiden, dass wir nicht danach tun, wie die Schrift es sagt, dass wir seine Gebote etwa nicht halten, in unseren Entscheidungen. Wir können den Herrn Jesus nur lieben, wenn wir auch seine Gebote halten. Darin sieht Gott die Liebe zu ihm. Wir können nicht sagen, wir haben Gott lieb, wir halten nur seine Gebote nicht. Nein, umgekehrt ist es. Die Liebe zu Christus wird darin gefunden und gesehen, wenn wir die Aussagen seines Wortes, die für uns Gebot sind, von ganzem Herzen lieben. Diese Liebe zum Gebot des Herrn, von dem Gottes Wort sagt, dass diese seine Gebote nicht schwer sind, das heißt also, der Einfachste kann sie, wenn er von ganzem Herzen dem Herrn anhängt, auch ausüben. Sie werden nicht schwer sein, wenn er sich von den Dingen lösen lässt, die ihn ehrenschwer machen. Je weiter wir uns von den Dingen dieser Welt lösen lassen, umso klarer werden wir durch den Geist Gottes geführt werden. Das ist eine Frage, die Gott in unsere Entscheidungsgewalt gelegt hat. Nicht, dass Gott es nicht will. Aber Gott tut danach, wie wir uns auf sein Wort einstellen. Um sein Wort in der ganzen Machtfülle zu erfassen und zu erfahren, bedarf es recht unterschiedlich der Gnade Gottes. Bei manchen Gläubigen ist es so, dass man meint, denen fliegt alles zu. Und da hat Gott scheinbar gar keine Grenzen, denen fliegen auch noch irdische Tauben ins Haus. Nun, das ist eine Angelegenheit Gottes. Wir wollen dem Herrn dafür danken. Nicht neidisch sein. Danken, dass Gott andere Kinder des Lichts segnet, auch über das Maß des geistlichen Segens hinaus. Auf der anderen Seite sollten wir solches zum Anlass nehmen, weil wir erfahren, dass die Güte Gottes groß und wunderbar ist. Und solche vor mir keine Schranken kennen. Das heißt, wenn ich persönlich in diesem Reichtum Gottes nicht gefunden werde, liegt es nicht an Christus, dem Herrn, sondern es liegt an mir, dass ich noch nicht erfasst habe, um was es geht. Vielleicht will ich das Gute schon. Aber bleiben wir bei unserem guten Willen nicht stehen, sondern gehen wir mit diesem guten Willen weiter. Christus immer näher. Das ist die Absicht Gottes. Es gibt viele Gläubige, die beklagen sich darüber, dass sie scheinbar von Gott missverstanden seien, weil sie doch alles tun, was Gott will. Das stimmt aber nicht. Allein die Auffassung darüber belehrt uns Gottes Wort. Wenn wir alles getan haben, was wir zu tun schuldig sind, sollen wir sagen, wir sind ganz krumme, unnütze Knechte gewesen. Gott muss uns in seinem Reich, in seiner Arbeit gar nicht haben, aber er möchte es gern gebrauchen. Denn in dem Augenblick, wo er uns gebraucht, lässt er uns teilhaben an den himmlischen Segnungen. Er braucht dich und mich nicht, ganz gewiss nicht. Aber er möchte dich und mich haben, um seine Liebe an Menschen zu erweisen und seine Gütigkeiten an denen zu vollziehen, denen die Verheißungen Gottes auch neutestamentlich gelten. Und das tun wir. Jeder Mangel, der an uns gesehen wird, vollzieht sich außerhalb der Gemeinschaft mit Christus. Jeder Mangel ist ein Ausdruck, dass hier eine bestimmte Sache noch nicht erkannt ist. Sie bedarf des Lichts. Deshalb sagt auch die Bibel Gottes Wort lehrenhaft, dass das Licht es ist, welches alles offenbar macht. Wir brauchen viel Licht. Schon deshalb, weil wir Kinder des Lichts sind, soweit wir wiedergezeugt sind durch den Heiligen Geist, soweit wir wiedergeboren sind, denn einer Geburt nach dem Geiste, geht auch die Zeugung voraus. Und diese Zeugung haben wir beispielsweise in 1. Petrus 1, Vers 3, urtextlich heißt es, der uns wiedergezeugt hat, urtextlich, nicht wiedergeboren. Falsche Übersetzung, ja. Falsch übersetzt worden. Hochinteressant ist, dass die Zeugung zwar vom Vater ausgeht, der Urheber der Zeugung ist ein Vater gegenüber seinem Kinde, aber Gott tut das vermittels seines Heiligen Geistes. So ist also die Frucht der Zeugung eine Geistfrucht, die sich auch lehrenhaft in der Bibel dann Neuen Testaments als Wiedergeburt widerspiegelt, wiedergeboren oder von Neuem geboren werden, wie wir das auch im Rededialog Jesu mit dem Nikodemus in Johannes 3 finden. Er sollte von Neuem geboren werden, und die erste Geburt ist ja bekanntlich nach dem Fleische, und wiedergeboren kann nur der werden, der schon einmal geboren ist. Wenn ich nicht geboren bin, kann ich nicht wiedergeboren werden. Wiedergeburt ist also eine Sache, die nichts mit dem Fleische zu tun hat, sondern mit dem Geiste. Sie vollzieht sich und wickelt sich ab im Geiste Gottes, indem Gott in seiner Zeugung Geist vermittelt. Welchen Geist denn? Nennt den Heiligen Geist. Wir sehen auch, dass dieser göttliche Same, von dem wir in 1. Petrus 1, Vers 23 lesen, von ihm heißt es, dass dieser Same nicht verdirbt. Beachten wir das. Der hat keine Möglichkeit zu verderben. Und warum nicht? Warum kann der nicht verderben? Weil Gott diesen Samen im Vergleichsbild zum ersten Samen des Menschen, der unter die Sünde fiel im Garten Eden, welcher nicht versiegelt war, der wird jetzt neutestamentlich versiegelt. Epheser 1, Vers 13. Gott hat dieses neue Leben, dieses geistgezeugte Leben versiegelt, damit es nicht wieder in Sünde fallen kann. Es gibt viele Gläubige, die kommen in Anfechtung, wenn sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, nachdem es ihnen gesagt worden ist, dass der Jesus ihre Herzen reingewaschen hat und der Heiland sie angenommen habe, stellen sie am nächsten Tag fest, in dir ist da doch noch Sünde. Dann sind die tief bewegt und erschüttert. Diesen Moment nützt der Teufel sofort aus und sagt, siehst du bist kein Kind Gottes. Diese Anfechtungen kann der Feind nur dann vortragen, wenn wir im Worte Gottes nicht gegründet sind, wie der Herr es will. Die Bibel sagt auch ganz klar in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 9, dass das durch Gott Gezeugte nicht sündigen kann. Das kann nicht sündigen. Jetzt verstehen die nicht, was das durch Gott Gezeugte ist. Das von durch Gott Geborene, das ist die Wiedergeburt. Diese neue Schöpfung in uns, und das beziehen sie auf sich, auf den fleischlichen Leib des Menschen. Um den geht es aber nicht. Es geht um die neue Geburt, die nicht mehr verderben kann, nach 1. Petrus 1, 23. Von dieser Geburt wird gesagt, dass die auch nicht sündigen kann. Warum nicht? Weil Gott sein Siegel darauf gedrückt hat. Und nur diese neue Geburt ist für uns das Anrecht, die Herrlichkeit des Himmels zu sehen, nicht unser Fleisch. Denn Christus hat am Kreuz von Golgatha unser Fleisch in keiner Weise verbessert. Im Gegenteil, die Bibel Gottes Wort redet ganz klar, dass wir es mit dem Werk vom Kreuz, mit Seelenrettung zu tun haben und nicht mit Fleischesrettung. Denn trotz Golgatha müssen wir auch noch sterben, das ist klar. Warum? Weil Gott so deutlich geredet hat, dass der sündigt, auch sterben muss. Wir sollen deshalb ganz besonnen sein, dieweil wir in diesen letzten Tagen leben und Menschen um uns haben, die ins ewige Verderben gehen. Ich darf es jetzt so deutlich sagen, die wären gern errettet, wenn sie den Weg und wenn sie die Dinge der Verlorenheit und des Errettetseins wüssten. Die gehen deshalb ewiglich in die Verdammnis, weil die nicht wissen, was auf sie zukommt. Um das abzubiegen, hatte Herr Jesus seine Zeugen hier in diese Welt gestellt, die solche sind, die
diese Wiedergeburt an sich erfahren haben. Ihr sollt meine Zeugen sein. Das hat er nicht zu den Gottlosen gesagt, auch nicht zu den Atheisten und Kommunisten, sondern das hat er zu solchen gesagt, auch nicht zu Christen, sondern zu solchen, die wiedergeboren sind. Nur die sind seine Zeugen. Denn die nicht Christus in ihren Herzen erfahren haben, die können es auch nicht bezeugen, wie es beim Heiland ist. Die haben keine Ahnung. Da kommt es weder auf den Titel noch auf den Mittel drauf an. Ob die arm oder reich sind, das spielt keine Rolle. Der Jesus möchte haben, dass wir besonnen sind, selbst so wandeln, damit die Welt an uns erkennt, dass wir Kinder Gottes sind. Die Welt soll erkennen, wenn die uns sieht, soll sie kleine Jesus sehen. Darum geht es. Und durch unser Verhalten, das ist mir so wichtig geworden in diesen Tagen, als ich den Noah untersuchte, den ich schon vor Jahren in Intervallen immer wieder mal beschaue, da lesen wir nichts, dass Noah herausgegangen ist und große Vorträge gehalten hat. Nicht ein Wort. Kein Wort! Der hat nicht einen Vortrag gehalten, wissen Sie das? Obgleich er Prediger der Gerechtigkeit genannt wird. Ja, was hat er denn gepredigt? Die Bibel sagt in Hebräer 11, was er gemacht hat. Er predigte durch den Bau der Arche. Durch diesen Bau der Arche wurde eine Predigt an die nicht glaubende Menschheit vollzogen, weil er durch diesen Bau die Welt verurteilte. Das ist auch heute noch so. Da steht geschrieben, wer nicht baut, zerstreut. Neues Testament. Wer nicht baut, zerstreut. Kinder Gottes sind Bauende. Warum? Sie sollen nicht mehr ihren eigenen Leib aufbauen oder noch die Welt, sondern sie sind bestimmt und berufen zu diesem gewaltigen Segenswerk, das geistliche Haus Gottes aufzubauen. Da ist schon viel getan, wenn man zu diesem geistlichen Haus durch Gottes Kindschaft zählt. Und daher will aber nicht nur, dass wir allein gerettet sind, sondern dass wir dann auch Frucht bringen, und die Frucht schlägt sich nieder, durch Gehorsam zu seinem Wort, worin der Herr uns dann gebrauchen kann für sein Werk. Wir sollen also ganz besonnen sein, der Welt einen rechten Wandel zu zeigen. Und dann heißt es uns, seid nüchtern zum Gebet. Wenn wir diese Ermahnung für die Letztzeit haben, besonnen zu sein und nüchtern, insbesondere zum Gebet, dann müssen wir uns fragen, warum ermahnt der Geist Gottes uns, für die Letztzeit nüchtern zum Gebet zu sein. Wir halten dafür, darin eine Mahnung Gottes zu sehen, dass in der Letztzeit viel unnüchternes Gebet sein wird. Nüchtern ist etwas, was nicht schläft. Wir können also auch im Zustand des Schlafes beten. Und zwar so, wenn wir nicht mehr mit unserem Geiste vor Gott stehen, sondern wenn wir es aus der Gewohnheit heraus tun, oder wenn wir es aus einer Form heraus tun, oder wenn wir es aus einem Zustand heraus tun, der von der Seite des Gefühles Gott dienen will. Wir haben heute Massenströmungen, die auch hier in Deutschland um sich greifen, nicht allein in Deutschland. Da wird Christus vornehmlich vom Gefühl her erlebt, erfahren und ausgelegt. Und darin müssen wir warnen. Weil das Leben in der Gemeinschaft mit Jesus aus der Seite des Gefühls zu Kosten des Glaubens geht. Denn Gefühl und Glauben liegen nicht auf einer Frequenz. Interessant ist, dass die Glückseligkeit denen verheißen ist, die nicht sehen und doch glauben. Das Höchste, was wir haben, ist nicht die Seligkeit, sondern die Glückseligkeit. Das ist ein Unterschied. Und diese höchste Einstufung der Dinge, die uns von Christus gegeben sind, ist die Glückseligkeit, die wir dann haben, wenn wir also im Glauben stehen. Heute gibt es viele christliche Richtungen, die versuchen, durch sichtbare Dinge Gott zu dienen. Das ist nicht die Absicht Gottes. Sie sehen das. Und durch dieses Schauen wollen sie Gott ehren. Das ist nicht der Weg Gottes. Das ist auch nicht der Wille Gottes. Er möchte uns also auch in diesen letzten Tagen nüchtern halten zum Gebet. Sind wir nun in unserem persönlichen Wandel besonnen den Dingen gegenüber, die uns umgeben, sowohl der Welt gegenüber als auch der eigenen Familie gegenüber, als auch der Familie der Kinder Gottes, kennzeichnet uns Gebet? Das ist die Frage jetzt. Wird der Herr uns daran erkennen, dass wir Menschen des Gebets sind? Wenn nicht, dann sollten wir einfach uns vom Herrn gebrauchen lassen, dass wir uns vom Herrn wieder ganz neu das Gebet und die Macht des Gebets schenken lassen. Ich muss sagen, es sind gewaltige Dinge, die sich auch heute zwischen Himmel und Erde in aller Nüchternheit vollziehen, durch die Macht des Gebets. Wer möchte uns Gnade schenken, dass wir zurückfinden, einfach indem wir es tun, indem wir einfach ins Gebet gehen und vor Jesus liegen und die Dinge im Gebet dem Herrn immer wieder im festen Glauben bringen. Da liegt Sieg und Überwindung der Dinge, die uns entgegenstehen darin. Der möchte uns in diese Wege unterweisen, in denen bereits die Jünger für ihre eigenen, was sie selbst betraf, einen Mangel erkannten, indem sie sagten, Herr, lehre uns beten. Ich hätte auch diesen Wunsch gehabt, den Herrn Jesus mal im Gebet so mal beim Herrn zu sein, um mal zuzuhören, nur zu hören. Ich hätte den Mund nicht aufgemacht, aber nur mal zu hören, in welch einer lieblichen Umgangsform er mit seinem himmlischen Vater ein Gebet pflegte. Das muss ein Genuss gewesen sein. Die Jünger eben sagt, Herr, lehre uns auch, lehre uns dieses Gebet. Sie wollten das auch so tun können. Allein das Trachten danach, auch so zu beten, findet ein Echo bei Gott. Denn das ist das Reich Gottes. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Das sind die Dinge, die das Reich Gottes und die Macht des Reiches Gottes ausmachen. Das Gebet. Das Gebet ist der Umgang und der Ausdruck der Gemeinschaft in der Herablassung Gottes vom Himmel, dass er sich so weit demütigt, um mit solchen sündlichen Menschen Gemeinschaft zu pflegen, die Worte aufzunehmen, die wir ihm bringen möchten. Deshalb sollen wir nüchtern sein, dass wir kein dummes Zeug im Gebet reden, etwa über einen großen Lotto gewinnen. Deshalb sollen wir nüchtern sein, dass es sich im Gebet auch nur um geistliche Dinge dreht und nicht um irgendwelche persönlichen, gewinnsüchtigen, egozentrischen. Der möchte uns da hineinbringen, dass wir geistlich beten, damit er ein Gebet erhören kann, der es so gern tun möchte. Und der Herr Jesus hat uns auch über die Dinge des Gebets gar nicht im Dunkeln gelassen, über die letzten Tage und über das Verhalten auch der finsteren Mächte und deren Kraftwirkung, die dann herrschen werden, nämlich in den letzten Tagen. Und das, was wir heute haben, ist ganz klar eine Abfallbewegung in der Machtdemonstration des Feindes. Die Bibel Gottes Wort sagt, dass in den letzten Tagen die Macht des Feindes zunehmen wird. Wir brauchen uns nicht darüber hinwegzutäuschen, wenn wir in den nächsten Jahren, in den nächsten wenigen Jahren, gewaltige Umstellungen auch hier in Deutschland erfahren werden. Wir stehen vor ganz großen Ereignissen. Wohin es geht, wird wohl kaum jemand voraussagen können. Aber eines wissen wir, dass es nach der Richtung tendiert, die Gottes Wort uns lehrt. Nämlich ein weiteres Abgleiten und Abfallen im Steilflug zur Tiefe. Die Dinge müssen sich so vollziehen, damit das Maß des Gerichts, des zu vollziehenden Gerichts an dieser Generation reif werden. Das muss sich vollziehen, damit Gott der Gerechte ist und bleibt. Deshalb wird Gott zulassen, unter seiner Zulassung, denn die Menschen haben bis heute nicht geachtet auf das, was Gott geredet hat. Und sie werden es auch in Zukunft nicht beachten. Und dann ist das Ende da. Das Ende aller Dinge. Und das ist verbunden mit Gericht. Der Jesus möchte uns dafür einen Blick schenken. Und wenn wir hineinschauen in die heutige Zeit, können wir fragen, hat die Welt um uns je ein solches Gesicht, wie wir es heute sehen, und zwar des Hasses und der Lüge und des Betruges und des Stolzes getragen. Wie heute? Ich glaube nicht. Wir steuern also einem Vollmaß zu, und wenn das Maß erreicht ist und es bald erreicht, bricht das Gericht heran. Das Ende dieser Dinge. Und noch nie umgab uns auf dieser Erde so viel Gesetzlosigkeit und Bosheit und Habsucht und so viel Elend und innere Not in den Herzen der Menschen und so viel Verzweiflung wie heute. Dabei sagt der Mensch dieser Welt, man sollte sich doch an den Dingen der Welt freuen durch Vergnügen. Die Vergnügungen haben ihren Höchststand erfahren. Und wenn wir fragen, ist der Mensch nun damit zufrieden geworden, müssen wir genau das Gegenteil feststellen. Ich kann noch mehr sagen, dass die Ärzte Alarm schlagen wegen des Überhandnehmens einer solchen Haften, eines sprunghaften Anstieges von Nervenkrankheiten. Die können die Leute bald nicht mehr aufnehmen. Das hat das Vergnügen gebracht. Die Abwendung von Christus. Das Entgegengehen der Dinge, die auf die Menschheit zukommen. Wir wissen zum Beispiel aus dem Propheten Daniel, dass die Endzeit gezeichnet sein wird, dass die Menschen wahrhaftig verrückt werden. Und zwar en masse. Und zwar werden sie irre werden. Nicht allein in einer verirrten Denkweise, sondern sie werden komplett irre werden. Das ist vorausgesagt. In Daniel. Dabei hat gerade das Vergnügen und die ganze Sucht hin zur Welt, und die Welt ist heute süchtig, nicht allein vom Fernsehgerät, aber sie ist süchtig, in jeder Weise. Diese Welt hat ihren absoluten Höhepunkt erreicht, und das sind Dinge, die auch vor den Kindern Gottes nicht halt machen, die gleich Giftgasen der Hölle verglichen auf uns eindringen. Wir brauchen Panzer. Und das ist dargestellt in der Waffenrüstung von Epheser 6. Um uns, diese Gase werden aus der Finsternis auf uns herabgelassen, um uns zu betäuben. Und in dieser Betäubung zu vergiften, das ist die Absicht des Feindes. Deshalb hat man schon im Ersten Weltkrieg Giftgase den anderen in die Gräben gelassen. Die sollten vergiftet werden. einen anderen Menschen zu vergiften, kann also nur aus der Idee des Feindes kommen. Denn sich selbst vergiften die ja nicht, man vergiftet den Feind. Also kommt die Vergiftungsidee nur vom Feind. Und wie nötig ist dann für uns, dass wir keine Fehler machen, besonnen zu sein. Und nüchtern zu sein zum Gebet. Der Jesus hat es den Jüngern noch ans Herz gelegt, als sie im Garten Gethsemane waren, betet da. Warum denn? Nur, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Der Jesus hat es ihnen ganz klar gesagt. Der Petrus, ein Mann schneller Rede, hat sich hingelegt und dafür ersatzweise geschlafen. Und genau dieser Schlaf ist die Handlung der Unnüchternheit. Wir sollen nüchtern sein zum Gebet und nicht schlafen, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Und zwar so nüchtern zum Gebet die Lenden umgürtet. Mit was denn? Mit der Gesinnung Jesu. Wir sollen dem Herrn Jesus ganz ähnlich werden. Wir sollen so ähnlich werden, dass wir in sein Bild uns umgestalten lassen. Wenn jemand uns sieht, soll sie sagen, das ist wie ein kleiner Jesus. Nicht im Äußeren. Nicht, dass die Männer lange Haare tragen. Die Bibel sagt nichts, dass der Jesus lange Haare getragen hat. Das ist nur der Fantasie von Marlon entsprungen. Die Bibel sagt, dass es eine Schande für einen Mann ist, langes Haar zu tragen. Und die Bibel gilt auch übrigens heute noch. Insbesondere für solche, die sich dem Herrn Jesus unterwerfen wollen. Und der Jesus zwingt niemand. Die Menschen stehen allesamt vor der Entscheidung, entweder ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Die Entscheidung müssen wir treffen, wenn wir unsere Sünden bekennen, aufrichtig vor dem Herrn Jesus. Dann nimmt der Heiland uns an. Wäscht unser Herz rein, nimmt uns auf und gibt uns ewiges Leben. Heute schon Frieden Gottes, von dem der Herr Jesus sagt, nicht wie die Welt Frieden gibt, sondern der nicht mehr genommen werden wird. Und die Freude in Jesus, die kann die Welt überhaupt, die hat auch eine Freude. Aber mit dieser Freude endet sie in der Grube, im Chaos, im Gericht, im Feuer. Die Lenden mit der Gesinnung Jesu umgürten, um unbefleckt durch diese Welt zu kommen. Das ist die Absicht. Wie nötig ist es dann, nüchtern, aber auch als Fremdlinge, unseren persönlichen Stand als Kinder des Lichts zu bewahren, und die Gnade zu erwachen bei der Offenbarung Jesu Christi, 1. Petrus 1, 12. Auch uns, sagte Herr Jesus, hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit, dass ihr nicht dem Geist dieser Welt nachtut, und durch Lebenssorge und dieser Tag plötzlich hereinbreche, der uns ergreift wie mit einem Fallstrick. Der Jesus sagt, dass wir da nüchtern sein sollen, damit uns dieser Tag nicht erfassen soll. Und dann sagt er weiter, wachet nun, also nicht schlafen uns, nicht unnüchtern sein. Wachet nun zu aller Zeit, sagt er, wie denn betend zu aller Zeit betend, auf dass ihr würdig geachtet werdet. Das heißt also, wenn wir alle Zeit wachend und im Gebet sind, dann ist es verbunden mit einer gottgemäßen Würde, die der Herr ausgesprochen hat über solche, die das tun. Nicht dies wissen, sondern dies tun. vorher redet der Herr von der Ratlosigkeit der Heiden und Nationen in Lukas 21, Vers 34 bis 36. Und genauso stehen auch wir angesichts des Endes besonnen und nüchtern, wachend und betend den Dingen gegenüber, die draußen in der Welt sind. Draußen in der Welt. In der Offenbarung steht geschrieben, draußen sind die Hunde. Draußen wird gebissen. Aber auch im Kreise der Kinder Gottes, drinnen, nämlich im Hause des Herrn, werden gewisse Wirkungen gesehen, von denen die erste die Liebe ist. Die Liebe wird knapp. Ich weiß nicht, ob es sich schon rumgesprochen hat. Die Bibel jedenfalls kündigt es an, dass am Ende die Liebe der vielen erkalten wird. Die Liebe wird hoch im Kurs, weil sie knapp wird. Angebot und Nachfrage regeln ganz gewiss in der Wirtschaft die Preise. Es ist furchtbar, dass in der Gemeinde Jesu weltliche Stilistik eingezogen ist, dass die Liebe schwach wird, knapp wird, kalt wird. Ist das Ende dem Glaubenden eine Wirklichkeit, dann wandeln wir. Und zwar, als wären es unsere letzten Schritte in dieser Welt, wenn der Jesus morgen um 14.30 Uhr kommen würde. So will der Herr, dass wir heute schon durch Glauben wandeln und eine inbrünstige Liebe zu den Genossen des Glaubens erfüllt dann unser Herz. Wir können nicht sagen, wir haben Jesus lieb, wenn wir nicht gleichzeitig die Schwachen im Glauben aufnehmen, wozu uns Gottes Wort vermahnt. Alle Hemmnisse, die sich nur in dieser Liebe in den Weg stellen, mögen oder wollen, werden im Bewusstsein des nahen Endes einfach hinweggeräumt. Ohne böse Worte. Ohne ernste Blicke. Ohne Widerrede. Im Bewusstsein, der Herr kommt bald. Welche sollen wir dann sein? In heiligem Wandel. Denn, sagt Gottes Wort, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das sind tausend kleine Dinge, die der Teufel überall breitgetragen haben möchte. Um, wozu? Um die Liebe in den Herzen der Gläubigen zu zerstören. Das ist die Absicht. Und um tote Fliegen in die Salbe zu bringen, um sie stinkend zu machen. Wir schlagen deshalb und dazu das Wort Gottes im Alten Testament auf. Prediger. Und zwar Prediger 10, und zwar gleich den Vers 1, den wollen wir lesen, damit wir auch das verstehen. Da heißt, tote Fliegen machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Es ist gut, wenn wir auch im Alten Testament zu Hause sind, wenn wir solche Worte lesen, dass wir sie einordnen können. Die Bibel sagt, dass diese Toten fliegen, dann das Wirken der Salbe unmöglich macht. Und dann redet Gottes Wort im Alten Testament weiter und sagt, ein verleumderischer Geist deckt auf. Ein verleumderischer Geist deckt auf. Sprüche 11, Vers 13. Die Liebe, haben wir gelesen, bedeckt. Die deckt zu. Und ein verleumderischer Geist, ein Lügengeist, deckt am anderen die Dinge auf. Das ist Geisterunterscheidung. Daran kann man die Geister unterscheiden. Unter anderem. Aber nur die Liebe weiß den Weg zu finden. Wie mag nun der Herr diese unsere persönliche, inbrünstige Liebe beurteilen, von der wir sicherlich halten, dass sie nicht allzu gering sei. Diese Liebe äußert sich nicht im Fordern vom Nächsten, sondern im Tun hin zum Anderen, in der Erweisung der Dinge. Eine andere Frage ist, geht diese Liebe des Christus, diese bedeckende Liebe, die sich nicht verbittern lässt, geht diese Liebe überhaupt von uns aus? Oder was hindert uns daran, dass sie nicht ausgeht? Sind es Sünden als Behinderungsgrund, die uns lieblos sein lassen? Bedenke sie. Nicht die der anderen, sondern die deinen. Bedenke sie. Wo denn? Nicht draußen auf der Straße, sondern in der Stille. Vor dem Herrn. Nimm dir doch Zeit dafür. Der Herr will uns belehren, er will uns Anschauungsunterricht über uns selbst erteilen. Die Frage ist, ob wir es ihm genehmigen. Dass er uns zeigt, wie groß unsere Liebe des Christus ist, wie groß die Liebe zu Jesus ist. Die Liebe zu Jesus spiegelt sich gerade darin wieder, wie die Liebe zum anderen gefunden wird. Sind es unsere unheiligen Charaktereigenschaften, von denen wir dafür halten, dass wir sagen, ich kann nichts dafür, dass ich nun einmal so bin. Es gibt sicherlich keine böse Handlung und Tat, für die wir als Menschen nicht auch eine sehr fromme Ausrede finden. Denn wenn wir sagen, ich bin nun einmal so, versuchen wir doch Gott als Schöpfer die Schuld in die Schuhe zu schieben, anstatt sie über uns selbst einzugestehen. Oder menschlich aufgerichtete Zäune oder Mauern, dann darfst du sie verlassen. Gott hat es uns sogar geheißen. Durch Wandel im Glaubensgehorsam dürfen wir sie verlassen. Deshalb sagt auch Lukas, lasset los und ihr werdet losgelassen werden. Wenn das einmal ins praktische Leben eingedrungen ist, dass wir loslassen, dann werden wir auch vom Feind losgelassen. Ist es Misstrauen, dann richte es in dir selbst. Siehst du es bei anderen, dann decke zu. Meistens machen wir es umgekehrt. Wir versuchen, unsere Dinge zuzudecken und beim Nächsten aufzureißen. Räume weg, indem du aufs Ende blickst. Nämlich dem baldigen Ende, das vor uns steht. Ist unser Glaubensblick auf dieses Ende gerichtet, sind wir gastfrei ohne Murren, sagt Gottes Wort. Denn die Liebe öffnet auch das Haus. Wie es der Jesus getan hat, als er die Knechte ausschickte an die Ecken und Zäune und sagt, nötiget sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Kinder Gottes sind solche, die sich haben einladen lassen von Jesus in sein Haus. Und der Jesus beschenkt sie so reich und gewaltig, dass die aus dem Staunen einmal nicht herauskommen werden, was der Herr alles für die Seinen erdacht und zubereitet hat. Der Jesus will das, dass wir ihm nachfolgen, auch darin, dass wir durch die Liebe des Christus unsere Türen öffnen für solche, die Gemeinschaft suchen. Die sündlichen Bindungen weichen. Die Bande der Bruderliebe werden dann auch enger, zusammengeschlossen und fester. Jeder hat als Mensch eine bestimmte Gnadengabe, und zwar die er von Gott empfangen hat, mit dieser darf er dienen. Das müssen nicht immer große Dinge sein, sondern wie ein jeder empfangen hat, so darf er dienen. Ganz gleich welcher Art die Dinge, die Gott uns gegeben hat, sein mögen. Wir dürfen, wenn wir gesund sind, mit unserer Gesundheit dem Herrn Jesus dienen. Durch Kräfte, durch Besitz, durch Fähigkeiten, auch selbst unsere menschlichen Fähigkeiten, dürfen wir in den Dienst Jesu stellen. Denn alles ist uns zur Verwaltung übergeben und wir sollten auch das Geld, das wir vielleicht am ersten empfangen, aufs Konto überschrieben bekommen, nur insofern, als das unsere betrachten, als dass wir Verwalter auf Zeit dafür sind. Und der Herr, wenn er kommen wird, uns als seine Knechte fragen wird, wie wir die uns übergebenen Dinge verwaltet haben. Noch mehr, er wird Rechenschaft von uns fordern. Wir haben ja diese Mitteilung in der Schrift. Sie sind uns zur Verwaltung übergeben, und zwar einander zu dienen, Hilfe zu sein, also zu helfen. Und das nahe Ende aller Dinge lehrt uns nun, sie aber auch recht zu gebrauchen, nicht nur, dass wir diese Gaben haben und wir wissen davon, sondern dass wir sie dann auch in den Einsatz bringen. Der Blick auf das baldige und kommende Ende ruft uns zu den Aussprüchen Gottes zurück. Und darin sollen wir uns im Gehorsam erweisen, um uns von unserem Herrn gebrauchen zu lassen. Wenn wir zum Schluss noch einmal zurückschauen über dieses heutige Thema, dann will uns der Herr Jesus sagen, dass es nahe an der Tür ist und dass er bald kommen wird. Und er sagt, mein Lohn mit mir. Und ich freue mich auf den Augenblick, wenn der Herr Jesus kommt. Wenn er kommt, werden wir so vor ihm stehen, dass wir nichts mehr gut machen können. Vielleicht haben wir schon erlebt, dass eines unserer Familienangehörigen abgerufen worden ist in die Ewigkeit. Und durch die seelsorgerliche Tätigkeiten haben wir nun vielerlei Möglichkeiten, auch die Einzelnen zu betreuen und mit ihnen zu reden. Und oft ist mir gesagt worden, wenn ich doch noch ein einziges Mal eine Möglichkeit hätte, noch etwas Positives für diese Person, die da abgeschieden ist, zu tun. Ich würde es gerne tun wollen. Aber es lässt sich dann nicht mehr zurückdrehen. Die Zeit ist gelaufen. Der Jesus hat uns dazu gesetzt, Liebe zu spenden, durch diese Liebe des Christus zuzudecken, um damit das Gebot der Liebe Jesu zu erfüllen. Und wenn der Jesus kommt, stehen wir so, wie wir heute vor ihm stehen. Deshalb vergib einer dem anderen. Decke zu einer dem anderen. Ruf zu Jesus im Glauben. Halte dich an ihn. Der Herr kommt bald. Wir freuen uns darauf. Wir wollen nüchtern sein zum Gebet und in den Entscheidungen besonnen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir auch für dieses belehrende Wort hier, das wir heute hören durften und möchten dich bitten, dass wir doch ein wenig davon behalten möchten, dass du es nicht dem Feind zulässt, Herr Jesus, dieses gehörte Wort aus unseren Herzen zu nehmen. Herr Jesus, angesichts dem baldigen Ende aller Dinge rufen wir zu dir, dem lebendigen und alleinigen Gott, und bitten um Weisheit, Besonnenheit, Abhängigkeit von dir. Bitten darum, Herr Jesus, dass wir so wandeln, als ob du bald kommst. Und du wirst bald kommen. Nicht allein deshalb, weil du es in deinem Wort vorausgesagt hast, sondern die Zeichen der Zeit sich erfüllt haben. Und wir wissen, du wirst bald erscheinen. Herr Jesus, wir freuen uns auf dein Kommen, weil wir wissen, wir sind dabei, die einziehen werden in die Herrlichkeit des Himmels. Herr Jesus, wir glauben daran und wissen, dass dein Wort Wahrheit ist. So lass dieses Wort in unseren Herzen zur Festigkeit werden und zur Ehre deines Namens dienen. Wir bitten dich auch, Herr Jesus, für einen jeden von uns, die wir hier zusammen sind, dass du uns segnest und bewahrst, dass du uns Gnade und Bewahrung schenkst, auch auf dem Nachhauseweg. So lass uns ganz in dir geborgen sein, und lass deinen Frieden und deine Freude in unseren Herzen Wirklichkeit werden, Festigkeit erlangen.